Bremen 2. Mare mit Stefan Pulz.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Ganz schön knapp geht es zu heute bei Mare Radio, denn der Engpass ist unser Thema, der uns allen immer mal wieder und vermutlich viel zu oft begegnet und der den Seemann dazu zwingt, sein ganzes Können unter Beweis zu stellen.
Man kann jeden Moment etwas schieflaufen. Sie können einen ganzen schönen Tag haben und eine Minute auf Terror, ne? Maschine verlieren, Ruder bleibt stecken auf einer Seite.
Ja, da muss man aufpassen, zumal es ja selbst auf den Meeren durch menschliches Zutun enger geworden ist.
Sperrgebiete, Warngebiete, Übungsgebiete, Artillerie-Schießgebiete, FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Walschutzgebiet, ja, so weiter.
So ist die Welt voller Engpässe. Es gibt allerdings Lebewesen, die Fachleute auf diesem Gebiet sind, mit einer Methode, die für Engpässe aller Art zu empfehlen ist.
Einfach erstmal abwarten, bis es besser wird. Das ist die einfachste und beste Strategie, mit Mangel umzugehen.
Es geht also recht knapp zu heute bei Mare Radio. Wir schippern durch Meerengen und Kanäle. Wir bemühen uns nicht im Packeis stecken zu bleiben und lernen von kleinen Krebstieren Bedürfnislosigkeit. Mare Radio beginnt heute dort, wo früher einmal die Welt zu Ende war. Jedenfalls in den Vorstellungen vieler Menschen in der Antike, bei den Säulen des Herkules, der Meerenge von Gibraltar. Die Römer waren hier, die Westgoten, dann die Mauren, denen Gibraltar den Namen verdankt. Das bedeutet Berg des Tarik. Diesen Berg und die dazugehörige Festung haben als nächstes die Kastilia eingenommen, 1462 im Zuge der Reconquista. Und auch dabei blieb es bekanntlich nicht.
Über dem Peñón, wie die Spanier Gibraltar seines imposanten Kalksteinfelsens wegen nennen, weht seit dem frühen 18. Jahrhundert die Flagge Großbritanniens. Für das einstige britische Empire ist The Rock eine Art Überrest kolonialer Selbstbehauptung. Für das Königreich Spanien dagegen, das ebenfalls einst Weltmacht war, ist Gibraltar ein Stachel im Fleisch seiner nationalen Identität.
Esta es la verdad, la pura verdad. Esta es la verdad sobre Gibraltar.
Trotz aller Bedrohungen und Feindseligkeiten, Gibraltar florierte. Von Mitte des 18. Jahrhunderts an verdoppelte sich die Zahl der Einwohner binnen weniger Jahrzehnte auf knapp 3.400, um dann im 19. Jahrhundert weiter anzusteigen. Während der Napoleonischen Kriege war Gibraltar der einzige europäische Hafen, über den Großbritannien noch seine Exporte in andere europäische Länder abwickeln konnte. Der Handel über See boomte. Genuesische Fischer, jüdische Kaufleute, maltesische Hafenarbeiter, sie alle machten gute Geschäfte.
Und es wurde ein wichtiger strategischer Anlaufpunkt für Schiffe auf dem Weg in den Nahen und Fernen Osten, die ab 1869 den Suezkanal nutzen konnten.
Von Standortfaktoren wie niedrige Steuern und Zölle und der strategisch günstigen Lage profitierten die Llanitos, wie die Spanier die Bewohner des Felsens umgangssprachlich nennen, damals wie heute. Die Grenze wurde erst mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu einer echten physischen Grenze, auch zu einem Schutzwall. Bis zu 10.000 Flüchtlinge fanden ab den 1930er Jahren Zuflucht in Gibraltar. Slums entstanden, die bald überfüllt waren. Geflüchtete schliefen in Schiffswracks im Hafen, schlugen ihr Lager in Höhlen auf. Zur Verteidigung der Kronkolonie gegen einen möglichen Angriff der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg wurden Tunnel in den Felsen getrieben. Bis zu 15.000 Soldaten sollte die unterirdische Festung beherbergen. Tatsächlich wollte NS-Deutschland Gibraltar für seinen Verbündeten Franco erobern. Doch dazu kam es nie. Die Schutzmacht Großbritannien brachte die Zivilbevölkerung dennoch in Sicherheit. Die Erfahrung dieser Umsiedlung hat sich tief ins kollektive Bewusstsein der Llanitos gegraben.
Diese sehr gemischten Bevölkerungsteile, die in Gibraltar gelebt haben, Malteser, Spanier, Italiener, Briten, Juden und so weiter, die wurden im Zweiten Weltkrieg nach Großbritannien oder nach Jamaika, nach Madeira evakuiert. Und verschiedene Historiker haben aufgezeichnet, dass sich dort so etwas wie eine Llanito-Identität erst gebildet hat, also durch die Erfahrung dieses Exils. Zum anderen aber auch nach der Rückkehr wurden sie von den Spaniern als abtrünnige Andalusier bezeichnet. Und sie mussten jetzt beweisen, dass sie was Eigenständiges sind.
Die Bande Gibraltars zu Spanien wurden in den 50er und 60er Jahren nach und nach loser. Bei einem Referendum im Jahr 1967 stimmte dann eine Mehrheit von über 99% für einen Verbleib Gibraltars beim britischen Mutterland. Als Gibraltar dies zwei Jahre später verfassungsmäßig festschrieb, machte das Franco-Regime die Grenze dicht. Selbst Telefonverbindungen wurden gekappt. Elizabeth Farrell erlebte damals die Folgen der geschlossenen Grenze als junge Erwachsene.
Wir gingen dann an den Grenzzaun und riefen recht persönliche Informationen hinüber. Viele konnten ihre Verwandten auf der anderen Seite nur über Rufe darüber informieren, dass jemand im Sterben lag oder dass ein Baby geboren wurde. Dadurch, dass alle in einer Reihe nebeneinander standen, kam es zu absurden Situationen und Missverständnissen. Man wusste manchmal nicht, wem welche Antwort galt.
Wer Verwandte leibhaftig treffen wollte, musste teure, oft mehrtägige Reisen auf sich nehmen. Mit der Fähre ging es auf die andere Seite, nach Tanger in Marokko. Von dort zurück nach Algeciras, einen Steinwurf von Gibraltar entfernt. Das alles hat die Bewohner des Peñón noch enger zusammenrücken lassen, sagt Dieter Haller, der seine Doktorarbeit zum Thema Gelebte Grenze Gibraltar geschrieben hat. Und es hat die Gibraltarer dazu gebracht, ihr spanisches Erbe abzuwerten, ja sogar es zu verleugnen.
Ich habe in den 90er Jahren untersucht, wie die Familienstammbäume oder Familiengeschichten erzählt werden. Und ganz häufig ist es so, dass Menschen mit eindeutig spanischen Nachnamen, und wenn man nachforscht, kommen die dann auch aus Ronda oder aus dem Umland von Gibraltar, erzählen, dass ihre Großeltern eigentlich Italiener waren oder Portugiesen. Das ist also sowas wie eine Stammbaumbereinigung.
Doch auch als die Grenze nach dem Ende der Franco-Diktatur wieder geöffnet wurde, die Beziehungen zum benachbarten Spanien sollten sich nie wieder ganz normalisieren. Der große Nachbar verlangte nach wie vor die Rückgabe Gibraltars, was die Llanitos zuletzt bei einer Volksbefragung 2002 mit großer Mehrheit ablehnten. Doch dieser stabile Rahmen ist durch neuen Nationalismus ins Wanken geraten. Wird der Brexit diesem eigentümlichen Gebilde Gibraltar den Garaus machen? Dieter Haller glaubt das nicht. Gibraltar gehöre auch derzeit nicht zum Schengen-Raum und nehme auch am EU-Binnenmarkt nicht teil. Man könne im Fall des Brexit wohl pragmatische Lösungen finden. Auch die Wirtschaft Gibraltars mit dem mittlerweile bedeutenden Banken-, Versicherungs- und Online-Wettgeschäft sei relativ unabhängig von Spanien. Im Falle, dass der große Nachbar Gibraltar erneut von der Außenwelt abschneiden sollte. Andrew Canessa sieht es anders.
Die Gibraltarer sollten sich wirklich Sorgen um den Brexit machen. Denn das erste Mal seit 200, vielleicht 300 Jahren hat sich das Machtgleichgewicht ernsthaft verschoben. In jüngerer Zeit hat Großbritannien die Interessen Gibraltars immer als Mitglied der EU verteidigt. Das ändert sich nun. Jetzt ist es Spanien, das mit der EU an seiner Seite seine Interessen verteidigen kann. Und Großbritannien ist draußen. Und der Wille und die Fähigkeiten, Gibraltar im Falle einer erneuten Belagerung zu verteidigen, sie sind in Großbritannien schlicht nicht mehr vorhanden.
Mit einem Schnettereteng für Gibraltar endet das Feature von Lukas Grasberger über dieses Nadelöhr der Weltgeschichte, das durch den Brexit wieder einmal in den Blickpunkt geraten könnte. Seit über 100 Jahren, seit 1914, müssen Schiffe nicht mehr ums gefährliche Kap Horn herumfahren, wenn sie vom Atlantik in den Pazifik wollen oder von dem Pazifik in den Atlantik. Seitdem gibt es nämlich den Panama-Kanal. Wobei im Laufe der Jahrzehnte wurden immer mehr Schiffe gebaut, die nicht hindurchpassten. Und so ist der Kanal vor 3 Jahren erweitert worden. Vor allem die Schleusen von 33 Metern 53 auf 55 Meter. So weit, so gut. Allerdings müssen jetzt die Lotsen in Panama erstmal üben, mit dem neuen, breiteren Kanal umzugehen. Anne-Kathrin Mellmann war dabei.
Meet you, brother.
Meet you.
Kapitän Peter Pushtai, ein ungarisch-deutschstämmiger Panamaer, bildet die Lotsen für den erweiterten Kanal aus. Das ist nötig, weil die gigantischen Containerschiffe nur haargenau in die neuen Schleusen passen. In einem winzigen Schiffchen schippert der Mit-50er über einen kleinen künstlichen See mit Miniaturschleusenanlagen. Alles ist den Originalen des erweiterten Panama-Kanals im Maßstab von 1:25 nachempfunden. Der Mini-Frachter wiegt 11,5 Tonnen, das Original, die Neopanamax-Schiffe, 150.000 Tonnen. Was auf den ersten Blick wie Abenteuer im Spielzeugland wirkt, ist genauso anspruchsvolle Millimeterarbeit wie die Fahrt durch den echten Kanal. Pushtai steht der Schweiß auf der Stirn.
Stop Engine, man kann jeden Moment etwas schieflaufen. Sie können einen ganzen schönen Tag haben und eine Minute auf Terror. Ne? Maschine verlieren, Ruder bleibt stecken auf einer Seite. Gerade wenn Sie ein Schiff vorbeikommen. Klein, großes Schiff ist stressvoll und man muss sich konzentrieren. Jeden Tag ein anderes Schiff, Kriegsschiffe, Passagierschiffe, Frachter.
Der Mini-Testfrachter nimmt Kurs auf eine Mini-Schleuse und schiebt sich Millimeter genau hinein. Die neuen, echten Schleusen sind 427 Meter lang und 55 Meter breit, damit die Schiffe der Neopanamax-Klasse hindurchpassen. Mehr als 40.000 Arbeiter waren 9 Jahre lang mit ihrem Bau beschäftigt, 2 Jahre länger als geplant, unter anderem Ricardo Chong. An der Kokoli-Schleuse auf der Pazifikseite des 82 Kilometer langen Kanals erklärt der Ingenieur seinen ganzen Stolz. Die Schiebetürmechanik, mit der sich die Schleuse nun öffnet. Das sind die größten Schiebetüren der Welt. Die sind 57 Meter lang, 10 Meter breit und zwischen 22 und 33 Meter hoch. Eine Tür wiegt 4.000 Tonnen. Die Schleuse ist wie eine große Kiste mit 2.000 Autos darin. Die alten Schleusen bleiben in Betrieb, wodurch sich der Verkehr deutlich erhöhen wird. 14.000 Schiffe durchqueren Panama im Jahr. Bald wird sich die Menge der Fracht verdoppeln. Durch die Erweiterung werden wir erste Weltland, sagte einst Ex-Präsident Torrijos. Erste Welt, dazu fehle aber noch einiges, meint Marco Jenicke von der Deutsch-Panamaischen Handelskammer. Der Kanal könne dafür den nötigen Unterbau schaffen.
Ist natürlich eine Geldquelle und mit dem Geld muss man verantwortlich umgehen. Das ist in der Vergangenheit nicht immer passiert. Wie man häufig sagt, Panama ist kein armes Land, aber es gibt sehr viele arme Leute. Man sollte in Sozialprojekte auf jeden Fall investieren und vor allen Dingen in die Bildung.
Der Panama-Kanal, ein Geldfluss, der Ungleichheit und Armut bislang jedoch nicht beseitigt hat. Er ist die unangefochtene Attraktion Panamas. Neben der technischen Faszination, die er ausübt, ist eine Fahrt über den Kanal ein Naturerlebnis. Wer mit dem Schiff über diese Schlagader des Welthandels fährt, ist umgeben von Dschungel, sieht Krokodile und Affen. Durch die Erweiterung werden das noch mehr Menschen mit eigenen Augen bestaunen können.
Anne-Kathrin Mellmann war das. In unserem Rätsel geht es heute auch um den Panama-Kanal. Und eins sei schon mal angekündigt, unsere Frage heute erfordert ein hohes Maß an räumlichem Vorstellungsvermögen. Unser Rätsel heute, wir wollen wissen, in welche Himmelsrichtung fährt man, wenn man durch den Panama-Kanal vom Atlantik in den Pazifik will. Also ich komme aus dem Atlantik mit meinem Schiff, will in den Pazifik, in welche Richtung fahre ich? Wenn Sie es wissen, schicken Sie eine Postkarte mit der Lösung an Radio Bremen, Bremen 2, Stichwort Mare, Postfach Bremen. Oder eine Mail mit der Lösung an mareradio@radiobremen.de. Einsendeschluss ist der 25. Oktober. Zu gewinnen gibt es wie immer ein Abo der Zeitschrift Mare und ein Buchpaket aus dem Mare Verlag. Das hat beim letzten Mal gewonnen Volker Scherle aus Königsbach-Stein, der wusste, dass die besonders schöne Qualle, die wir gesucht haben, die Kompassqualle ist. Herzlichen Glückwunsch. Odysseus. Odysseus hat ja bekanntlich ein paar Sachen erlebt, die nur sehr knapp gut gegangen sind. Das ist nicht weiter überraschend, wenn man sich mit Zyklopen und anderen unfreundlichen Gestalten anlegt. Und auch eine Meerenge musste er überstehen, die noch ein paar besondere Schikanen bereithielt, nämlich die Meeresungeheuer Skylla und Charybdis, die viele Autoren in der Antike an der Straße von Messina vermuteten. Zum Glück hatte Odysseus von Circe einen Tipp bekommen.
Dort aber sind 2 Klippen. Die eine ragt mit dem Gipfel steil zum Himmel hinauf, eine dunkle Wolke umhüllt sie. Und inmitten der Klippen ist dort eine luftige Höhle, gegen Westen gewandt zum Dunkel. Da drin aber haust die schrecklich bellende Skylla. Das Untier hat 12 Füße, unförmig alle, und 6 Hälse dazu, ganz überlange. Auf jedem sitzt ein grausiges Haupt, darin 3 Reihen von Zähnen, dicht aneinander gedrängt und voll des finsteren Todes. Keine Schiffer können sich rühmen, ohne Verluste ihr entronnen zu sein mit dem Schiff. Mit jeglichem Kopfe reißt einen Mann sie heraus aus dem dunkelbugigen Schiffe. Niedriger wirst du die andere Klippe erblicken, Odysseus. Beide sind nah beieinander. Hinüber könntest du schießen. Drauf ist ein Feigenbaum, ein großer, üppig belaubter. Unter ihm schlürft das schwarze Wasser die Here Charybdis. Dreimal speit sie es aus am Tage und schlürft es auch dreimal. Du komme nicht gerade, wenn sie es einschlürft, sondern halte dich nah an die Klippe der Skylla, denn es ist ja immer noch besser, 6 Gefährten im Schiff zu vermissen, als alle zusammen.
Und so ist es dann auch gekommen. Odysseus fuhr auf der Skylla-Seite durch die Meerenge, was er und sein Schiff überstanden haben, 6 seiner Männer allerdings nicht, wie Circe es vorhergesagt hatte.
Well, Iran did do it.
Der Iran hat dies getan. Sie haben ja das Boot gesehen. Eine der Minen ist wohl nicht explodiert. Auf diesem Angriff steht praktisch groß Iran drauf.
Erst haben sie gesagt, es war eine Seemine. Dann sagten sie, etwas aus der Luft habe die Tanker getroffen. Ich weiß nicht, wie sehr die Amerikaner selbst an den Film glauben, den sie veröffentlichten.
Es sind Ereignisse, die zur Eskalation führen können.
Man erwartet einseitig vom Iran, die Ruhe zu bewahren und sich zusammenzureißen, obwohl der Iran schon sehr geduldig war und ist.
Meiner Sicht sind die iranischen Revolutionsgarden die Hauptverdächtigen. Sie wollen zeigen, dass im Falle einer militärischen Eskalation sie in der Lage sind, die Schifffahrt rund um den Persischen Golf empfindlich zu schädigen.
Der Iran hat immer noch die Option, die Straße von Hormuz zu schließen. Wenn der Iran kein Öl exportieren darf, dann soll auch kein Öl anderer Länder durch die Straße von Hormuz transportiert werden. Diese Option ist nicht vom Tisch.
Wir schauen heute bei Mare Radio dorthin, wo es eng wird, auch für die Schifffahrt. Eine Engstelle ist derzeit fast täglich Thema in den Medien. Die Straße von Hormuz zwischen Iran und Oman, wo ein Fünftel des Weltölbedarfs durch muss. Sogar ein Drittel allen Öls, das per Schiff transportiert wird. Um mir das anzuschauen, habe ich Professor Thomas Jung besucht. Der leitet das Institut für maritime Simulation an der Hochschule Bremen. Und mit ihm habe ich in den Räumen des Instituts einen Blick auf die Wasserstraßen der Welt geworfen. Das geht nämlich am Computer, zum Beispiel auf der Seite marinetraffic.com.
Der Straße von Hormuz natürlich auffallend jetzt, dass hier sehr viele rote Schiffe drin sind. Die roten Schiffe sind alles Tanker. Man sieht im Süden der Straße von Hormuz vor Oman ist ein dicker Pulk. Da liegen viele Schiffe, große Tanker vor Anker und warten auf Ladung. Oder es ist dort auch ein Verladehafen, Fujairah. Es lässt sich dann aber schön sehen, auch wie die Schiffe durch die Straße von Hormuz fahren. Ich bin ja früher mit der Hansa oft da durchgefahren und das hieß immer das Tor zur Hölle.
Warum?
Weil es dann heiß wurde, richtig heiß. Und wir haben geschwitzt und Salztabletten gegessen, dass wir hier nicht umfallen. Es war ja immer so unser Spruch, wer dreimal da durchgefahren ist, hat einen Mord frei. Also es waren schon recht harte Zeiten damals.
Die ist ja so schmal gar nicht. Die ist über 50 Kilometer breit. Warum gilt die trotzdem in der jetzigen weltpolitischen Lage als so problematisch?
Die Straße von Hormuz, das ist ein sogenanntes Verkehrstrennungsgebiet, das sich hier in einer fast 90-Grad-Kurve um die nördlichste Insel vom Oman drumherum schlängelt. Und hier sind Schiffe aber gezwungen, genau diese Verkehrswege einzuhalten. Das heißt, alle Schiffe bewegen sich wie auf einer Autobahn, wie auf einer Verkehrsstraße. Die sind international festgelegt und diese Schiffe haben diese Straßen auch zu benutzen.
Warum eigentlich? Weil wenn ich mir hier die Tiefen anschaue, das sind 60 Meter, das sind 40 Mal, aber es ist ja alles tief genug. Das heißt, Untiefen sind da nicht zu fürchten.
Ja, wenn Sie sich das aber auf Marinetraffic anschauen, sehen Sie, wie viele Schiffe dorthin durchfahren. Und wenn man den Schiffen freie Fahrt hält, fahren sie letztendlich alle kreuz und quer, wie sie möchten. Und das heißt, es gibt viel mehr Kollisionswahrscheinlichkeiten. Was man hier nicht sehen kann, sind ja auch, dass dort sehr viele Konstruktionen im Wasser stehen, also Ölrigs, Gasrigs, Converter Stations, alles Mögliche. Das heißt, das sind auch sichere Verkehrswege, wo sich Reeder, wenn sie ihre Schiffe da hinschicken, auch sicher sein können, dass die Schiffe genügend Wasser immer unterm Kiel haben.
Das hieß immer, wenn es wirklich zu einem Konflikt kommt und der Iran einen Tanker da querlegt und versenkt, dass dann nichts mehr geht. Aber daraus würde ich jetzt schließen, dass es durchaus noch geht. Da müsste man halt ein bisschen drumherum fahren.
Also in dem Fall Straße von Hormuz ist jetzt navigatorisch nicht so kritisch. Es geht halt hier, dass Tanker immer als High-Risk-Schiffe gelten und die werden halt schon speziell gelenkt. Sie sehen ja auch, dass es hauptsächlich rote Schiffe, also Tanker sind und die grünen sind die Frachter. Aber diese Schiffe können sich natürlich gezielt herausgepickt werden, weil die alle über einen sehr schmalen Track fahren. Und das ist relativ einfach. Die fahren ja auch nicht schnell, solche Schiffe zu kapern.
Also so ein Risiko gibt es schon. Ansonsten vom Navigatorischen her ist beispielsweise die viel schmalere Straße von Gibraltar schwieriger?
Ja, weil also Gibraltar hat halt kreuzende Verkehre mit den Fähren, die fahren halt nach Fahrplan und mit sehr, sehr dichten Passierabständen, was Seeleute, die mit großen Schiffen da durchfahren, nicht immer ganz so gerne haben. Deswegen kommt es da schon auch manchmal zu sogenannten Close-Quarter-Situations, also das heißt nahe Begegnungen. Die anspruchsvollste Schifffahrtsstraße für eine Crew würde ich die Singapurstraße sehen. Wenn man das sich dort einmal hinzoomt, dann kann man schon in der Übersicht sehen, wie diese ganzen Schiffe von China alle sich um Singapur herumquälen, durch die Singapurstraße und dann die Malakka-Straße. Man sieht dann nördlich von Sumatra, wie der große Trek nach Europa und in den Persischen Golf geht und die anderen Schiffe, die südlich Afrika dann herumfahren.
Oh, da ist es richtig bunt. Da sind ja Unmengen Schiffe.
Da liegen hunderte von Schiffen vor Anker und warten auf Jobs. Es ist relativ schmal, es fahren da Riesentanker mit 56 Meter Breite und 25 Meter Tiefgang durch, genauso wie Großcontainerschiffe mit 400 Meter Länge und dann die ganzen kleinen, die sich da auch mit hindurchwuseln. Das ist also auch ein Gebiet, was wir in unserem Bridge-Team-Management hier an der Hochschule immer mit den Studenten einmal üben.
Also eng plus voll ist schwierig, das leuchtet ein. Ist das in den letzten, vergangenen 10, 20 Jahren nochmal richtig viel mehr geworden?
Ja, sicherlich. In den letzten 10, 20 Jahren ist es viel mehr geworden. Und meine Einschätzung, momentan stagniert es etwas, weil es nicht unbedingt immer mehr Schiffe werden, sondern größere Schiffe, was natürlich die Anforderungen auch nochmal deutlich erhöht.
Dafür ist auch der Panamakanal ein Beispiel. Da ist ja mittlerweile die Rede von Schiffen der Neo-Panamax-Klasse. Das heißt also Schiffe, die jetzt seit der Erweiterung wieder durchpassen. Aber es gibt schon wieder Schiffe, die da nicht mehr durchpassen, oder?
Also die ganz großen, die passen da inzwischen auch nicht mehr durch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade auch in den USA sehr viele Häfen, sowohl an der West- als auch Ostküste, die sowieso von den ganz großen Containerschiffen überhaupt nicht angelaufen werden können, weil die Brücken zum Beispiel zu niedrig sind oder die Wassertiefen nicht gegeben sind. Also da haben wir sowieso Restriktionen. Die Amerikaner arbeiten da dran, aber das dauert natürlich auch noch ein paar Jahre, bis die ganz Großen dann auch in diese Häfen fahren können.
Nochmal zu diesen Webseiten, also hier jetzt marinetraffic.com. Sind diese Schiffe da wirklich aktuell und woher weiß die Webseite das?
Die Schiffe sind alle mit einem sogenannten AIS, das ist Automatic Identification System, ausgestattet. Das heißt, sie senden permanent Signale mit bestimmten Daten wie der Schiffsname, Kurs, Zielhafen und so weiter. Diese Daten werden auch von Landstationen oder inzwischen auch von Satelliten empfangen. Und es gibt Unternehmen, wie hier in Bremen der Schiffsmeldedienst oder auch Softwarehäuser, Institute, die diese Daten sammeln und auswerten.
Darf ich hier nochmal eben gucken, was passiert, wenn man auf die Schiffe drauf geht? Hier ist jetzt ein Tanker, da steht
Sonja,
null Knoten.
Drei Minuten ist das letzte Signal her. Ja, das ist ein Ankerlieger, der liegt dort vor der Anker und wartet. Wenn Sie draufklicken, sehen Sie ihn ja auch.
Ja, mal gucken, ob wir irgendwie hier einen größeren Tanker uns anschauen können. Das ist die Tianlong Spirit. Eine Minute ago macht 10 Knoten. Mhm. Und da sehen wir tatsächlich, da sehen wir das Schiff.
Da sehen Sie das Schiff und wenn Sie Pass-Track drücken, zeigt er Ihnen sogar an, wie er sein Kurs so die letzten Stunden war.
Auch das ist ja nettes Spielzeug.
Ja, das ist sehr interessant. Hier sieht man sogar bei Marientraffic, er ist vom Ankerplatz gekommen von Singapur. Da ist der Track noch mit Orange, das ist also langsam gefahren und dann wird dann immer grüner. Das heißt, er hat dann auch an Geschwindigkeit zugenommen. Man kann das hier genau verfolgen, wie diese Schiffe gefahren sind.
Schiffe verfolgen im Internet. Es gibt eine ganze Reihe von Seiten, wo das möglich ist. Marinetraffic.com ist eine davon. Das war unser Besuch bei Professor Thomas Jung im Fachbereich Nautik an der Hochschule Bremen. Es war ein sehr knappes Entkommen über eine Meerenge, den Öresund. Wir sind im Jahr 1943, es ist Anfang Oktober. In Dänemark planen die deutschen Besatzer die Deportation der dänischen Juden in deutsche Konzentrationslager. Allerdings ein deutscher Diplomat, der Bremer Georg Ferdinand Duckwitz, warnt die Dänen, wobei die genaue Rolle von Duckwitz in letzter Zeit auch diskutiert wird. Jedenfalls, die Dänen organisieren für die Juden in ihrem Land eine Rettungsaktion, die ebenso beeindruckend wie beispiellos war und ist. Kirsten Serup-Billfeld.
Die Nacht schlich nur langsam voran. Es war völlig windstill und viel zu viel Mondschein. Und das, was sich wie Wellenschlag anhörte, war vielleicht das Seufzen der Welt über den Zustand der Welt.
So der Bericht einer Augenzeugin. Es ist eine dieser kühlen und klaren skandinavischen Herbstnächte. Ein sternenübersäter Himmel wölbt sich über den dunklen Wassern des Öresunds. Weit draußen erkennt man die massigen Steinquader des Hamlet-Schlosses Kronborg. Noch weiter entfernt, am Horizont, schimmern die Lichter der schwedischen Küste.
In dieser Oktobernacht 1943 kauert die damals 16-jährige Hanne Kaufmann, die als deutsche Jüdin nach Dänemark geflohen war, zusammen mit anderen im Laderaum eines Fischkutters. Jetzt fliehen sie nach Schweden.
So wie Hanne Kaufmann erleben in diesen Herbsttagen des Jahres 1943 viele dänische Juden Flucht und Rettung vor den deutschen Verfolgern in ihrem besetzten Land. Bei Nacht und Nebel bringen dänische Fischerboote rund 7.300 jüdische Flüchtlinge über den Öresund ins neutrale Schweden.
90% wurden gerettet,
erinnert sich Arne Melchior, Sohn des damaligen Kopenhagener Oberrabbiners Markus Melchior, zu dieser Zeit 17 Jahre alt, an den Beginn der Aktion.
So sind wir in Kopenhagen rundgefahren und haben arrangiert mit verschiedenen Fischern, dass sie ihre Boote zur Verfügung stellen, um die Tour über den Öresund nach dem neutralen und freien Schweden bringen konnte.
Fischer riskieren ihr Leben, um jüdische Flüchtlinge zu retten.
Einige müssen sogar gegen ihren Willen in Sicherheit gebracht werden.
Zum Beispiel eine Familie Kohn, die waren von Deutschland erst nach Österreich geflüchtet, dann von Österreich nach Dänemark. Und jetzt kamen wir also und sagten Herrn Frau Kohn, dass wir sie später abholen konnten. Und die wollten gar nicht mit. Sie haben gesagt, wir sind zweimal geflohen, wir können es nicht fertigbringen. Sie waren ältere Leute, da wollten sie lieber sterben. Da haben wir in Zusammenarbeit mit der Familie, wo sie untergebracht waren, ein bisschen Schlafpulver in ihr Abendessen gelegt. Und so waren sie also so halb betäubt. Und da sind wir um 9 am Abend gekommen und haben sie also weggeschleppt gegen ihren Willen, aber haben sie doch dadurch retten können.
Für Hanne Kaufmann und ihre Familie geht die längste Nacht ihres Lebens im Morgengrauen des 9. Oktober 1943 auf schwedischem Boden zu Ende.
Wir standen mit dem Gesicht zu dem Land, das hinter uns verschwunden war, dem Land mit unseren Freunden, die uns geholfen hatten, dem Land mit den Spuren unseres Schicksals. Plötzlich begann jemand, die dänische Nationalhymne zu singen. Zuerst ganz leise, dann stimmten alle mit ein.
Die Nacht am Öresund, Kirsten Serup-Billfeld über die Rettung der dänischen Juden 1943. Das offene, freie Meer ist auch nicht mehr das, was es mal war. Vor allem nicht frei und offen, wenn man sich Nord- oder Ostsee ansieht. Da ist so viel verbaut und verboten, eingeengt und zerstückelt, dass vor allem Fischer das gar nicht mehr lustig finden. Tammo Schröder über Nutzungsansprüche und Raumordnung auf hoher See.
Das Meer liegt wie ein glatter Spiegel in der Eckernförder Bucht. Touristen flanieren am Stadthafen entlang. Fischer flicken ihre Netze. Und die Möwen lauern bei der Fischbrötchenbude auf leichte Beute. Lorenz Marquardt schlendert zu seinem Kutter Ecke 15, der in der Nacht von einer Fangfahrt bei Bornholm zurückgekehrt ist. Im Steuerhaus dudelt das Radio, an Deck wird klar Schiff gemacht. Doch so idyllisch, wie es auf den ersten Blick scheint, ist das Leben von Lorenz Marquardt schon lange nicht mehr.
Sperrgebiete, Warngebiete, Übungsgebiete, Artillerie-Schießgebiete, die ganzen Verkehrstrennungsgebiete, wo wir Fischer nicht fischen dürfen. Das sind eigentlich traditionelle Fanggebiete, Gebiete aus Natura 2000. FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Walschutzgebiet, ja, so weiter.
Der Vorsitzende des Landesfischereiverbandes Schleswig-Holstein zeigt auf die elektronische Seekarte, die auf einem der vielen Computerbildschirme im Steuerhaus flimmert. Überall leuchten bunte Symbole auf. Das Meer, so scheint es auf dieser Karte, geht darin vollkommen unter.
Wenn Sie das alles in die Karte einzeichnen, dann müssen Sie sich als Laie fragen, wo wollen Sie denn noch fischen? Dazu kommen jetzt die ganzen Windparks. Da bleibt für einen Fischer nichts mehr nach.
Allgemein nimmt natürlich die Zahl der Nutzungen auf dem Meer ganz stark zu. Wir haben einmal die traditionellen Nutzungen wie Fischerei und Schifffahrt. Und jetzt kommen dann eben neue Nutzungen wie die Offshore-Windenergie hinzu. Und die beanspruchen große Räume für sich. Und das wirft natürlich vollkommen neue Fragen hervor.
Diesen Fragen widmet Nico Nolte sich in seinem Büro in Hamburg schon eine ganze Weile. Hier am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kurz BSH, werden auch die Karten gemacht, die später festlegen, wer auf dem Meer wo was machen darf. Raumordnungspläne. Begonnen hat man damit bereits Ende der 90er Jahre, als die ersten Anträge für Offshore-Windparks mit bis zu 900 Anlagen eingereicht wurden. Ein Ort, der sich dadurch auszeichnet, dass alles in Bewegung ist, sollte feste Strukturen bekommen. Das war neu.
Wir haben einfach keine komplette Karte dessen, was im Meer los ist.
Dabei verfügt Holger Janssen schon über eine scheinbar unerschöpfliche Fülle an Daten. Das kleine Büro des Raumplaners im Institut für Ostseeforschung Warnemünde ist über und über behängt mit bunten Karten. Karten von der Ostsee. Karten, die versuchen, Antworten zu geben auf die unzähligen Fragen der Raumplaner. Wie beeinflusst der Schiffsverkehr den Stickstoffgehalt der Ostsee? Wo sind wichtige Brutgebiete für Enten? Und immer wieder auch, welche Folgen haben die geplanten Offshore-Windparks für die Natur? Wer das Meer ordnen will, muss sich dabei von den alten Vorstellungen über das freie Meer verabschieden, meint Jochen Lamp. Der Leiter des Ostseebüros der Naturschutzorganisation WWF.
Wenn man dann irgendwo in einem sehr technischen Teil der Welt lebt und wenn man dann auch noch sagt, man will bestimmte fossile Energieträger nicht, man will Atomkraft nicht und man will jetzt auch nicht irgendwo zurück in, was weiß ich, Subsistenzwirtschaft, dann muss man wohl diese Seite hinnehmen, auch wenn einem das wehtut zum Teil. Aber klar, der freie Horizont ist möglicherweise Vergangenheit.
Wie kompliziert das alles auf den Meeren geworden ist, haben wir eben gehört. Und nun wenden wir uns einem nicht weniger komplizierten Thema zu, der Frage, welchen Fisch man denn noch essen sollte und kann und darf und welchen nicht. Eine Frage, die sich unser Captain Cook Hans-Helge Ott regelmäßig stellt. Die Antwort ist allerdings tatsächlich nicht ganz unkompliziert.
Für manche Fischarten wird es wegen der Überfischung so richtig eng. Aber der Seemann weiß ja, wo es eng wird, da muss eben ein Lotse helfen. Ein solcher Lotse ist die Einkaufshilfe-App vom WWF, dem World Wildlife Fund. Wow. Das ist eine Liste mit Kaufempfehlungen für alle möglichen Fischarten. Die hat man im Handy ständig aktualisiert bei sich und kann beim Einkaufen eben nachsehen, wie es denn gerade um, sagen wir mal, den Heilbutt steht. Spielen wir es doch mal durch. Was finden wir unter Heilbutt? Eine Ampel, bei der sowohl grün als auch gelb und rot leuchten. Für Näheres tippt man drauf und sieht klarer. Hat der Fisch, den wir wollen, ein MSC-Zertifikat? Na, dann ist die Sache einfach. Grün können wir kaufen.
Juhu!
Wenn nicht, müssen wir weitersuchen. Ist er aus europäischer Zucht? Und zwar mit Durchflusssystem? Fragen Sie Ihren Fischhändler. Wollen mal hoffen, dass der das überhaupt weiß. Ist er nicht? Aha. Ja, dann können wir grün leider vergessen. Aber gelb heißt auf der Ampel immer noch bedingt möglich. Versuchen wir es da mal. Fragen wir den Händler, ist das ein atlantischer Heilbutt aus der Gegend von Neufundland und Labrador? Oder vielleicht ein pazifischer Heilbutt vom Nordostpazifik? Oder auch ein schwarzer Heilbutt aus dem Nordostatlantik? Oder eher aus dem Küstengewässer Grönlands? Oder aber aus dem Golf von Alaska? Dann steht die Ampel nämlich auf gelb. Also in Gottes Namen kaufen und ein etwas schlechtes Gewissen haben. Wenn er allerdings ein schwarzer Heilbutt aus der Gegend Islands und der Färöer ist oder aus dem Nordostatlantik bei Norwegen, sofern er nicht mit Grundlangleinen gefangen wurde, oder wenn er aus der Gegend um Westgrönland kommt, nicht aber aus dem Küstengewässer Westgrönlands, dann heißt es rot. Dann dürfen wir ihn nicht nehmen. Apropos rot, der Fischhändler hat diese Farbe jetzt auch und sie verwandelt sich gerade in violett. Könnte es sein, dass in dieser Situation Menschen zu Vegetariern werden? Der WWF empfiehlt insgesamt nur höchstens einmal pro Woche Fisch zu essen, denn dann würde sich der Fischverbrauch in Deutschland halbieren. Ich empfehle, auf Bio- oder MSC- bzw. ASC-zertifizierte Fische umzusteigen. Und versuchen Sie es mal mit mehr Süßwasserfisch, der hier in Norddeutschland ja gar nicht so einfach zu bekommen ist. Aber Achtung, auch da ist nicht alles Gold, was Schuppen hat. Auch hier helfen die Zertifikate. Oder am besten bestellen Sie Fisch bei einem Züchter, dem Sie vertrauen. Und das Allerbeste ist selbst angeln, wenn Sie dazu Lust und Gelegenheit haben. Ganz viele Tipps und Inspirationen sowie eine Menge guter Rezepte liefert Ihnen dafür das Buch Abenteuer Fisch vom Brandstätter Verlag. Es ist sehr schön gemacht und kostet knapp 30 Euro und als E-Book 25 Euro. Aber trotz aller Lotsenhilfe scheint mir ein gewissenhafter Fischeinkauf ungefähr so schwierig wie mit einem Kreuzfahrtschiff mitten in Venedig anzulegen. Es geht, aber es ist ganz schön eng.
Weil es mit dem Fisch so eine schwierige Angelegenheit ist, folgt jetzt ein Song über Gemüse von den Beach Boys aus dem Jahr 1967. Brian Wilson hatte damals tatsächlich einen Health Food Store in Los Angeles eröffnet und war auf dem Gemüsetrip. Der naheliegende Titel Vegetables. I'm gonna be round my vegetables, I'm gonna chow down my vegetables. I love you most of all. My favorite vegetable. Wenn es nun aber nicht nur keine Vegetables gibt, sondern überhaupt nichts zu essen, dann kann man mit Fug und Recht von einem Engpass sprechen, der viel Flexibilität erfordert. Manche Wasserbewohner beherrschen das exzellent. Ihr ganzes Dasein ist praktisch auf das Engpassüberstehen ausgerichtet. Zum Beispiel die sogenannten Urzeitkrebse, die auf mysteriöse Weise wieder zum Leben erwachen können. Man wirft etwas wie trockenes Pulver ins Wasser und plötzlich werden kleine Tierchen draus. Wie machen die das und warum machen die das? Kerstin Burlage hat im Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung in Bremen nachgefragt.
Achim Meyer führt mich durch die Flure des ZMT. Was mich heute interessiert, sind winzige Lebewesen, die man mit bloßem Auge kaum sehen kann und die eine besonders raffinierte Fortpflanzungsart entwickelt haben, sogenannte Dauereier. Diese Tierchen haben klangvolle wissenschaftliche Namen wie Copepoden, Artemia, Rotatoria oder Tardigrada. Zwei von ihnen will mir Achim Meyer heute zeigen. Darum führt er mich in ein kleines Labor mit heruntergelassener Jalousie. Hier gibt es ein Lichtmikroskop mit einer digitalen Kamera. Achim Meyer zeigt mir eine Dose, die nach Fischfutter aussieht.
Ich habe mal hier was mitgebracht, das kennen viele. Ich in meiner Jugend hatte das in Yps-Heften. Als Urzeitkrebschen wurden die bezeichnet. Das sind kleine Salinenkrebschen, die in Salzseen eigentlich leben und Dauereier bilden, die sich sehr gut, sehr lange halten.
Darum sind diese Dauereier auch so beliebt als Fischfutter. Man kann sie jahrelang im Regal stehen lassen.
Und man öffnet die Dose, wenn man das Futter braucht. Und dann muss man nur noch Wasser dazu tun, also Salzwasser, dann schlüpfen die.
Der Biologe hat genau das schon gestern gemacht, damit wir diese Dauereier der wissenschaftlich Artemia genannten Art jetzt kurz vor dem Schlüpfen sehen können. Er stellt eine Petrischale unter das Mikroskop und richtet es so aus, dass ich auf einem Bildschirm mitgucken kann.
Oh Gott.
Oh, jetzt sehe ich.
Und ich bin gerade erschüttert, dass die schon da sind.
Es zappelt wie wild unter dem Mikroskop. Die winzigen, frisch geschlüpften Artemia schwimmen dem Licht entgegen. Als kleine Pünktchen kann man sie sogar mit bloßem Auge sehen. Vergrößert erkenne ich rosa-weißliche Winzkrebse mit schwarzen Augen und vielen Beinen, die sich zu schnell bewegen, um sie zu zählen.
Weil wir ja nun nicht an Salzseen forschen, sondern im Meer, habe ich hoffentlich Koppepoden mitgebracht.
Wie heißen die?
Koppepoden, Ruderfußkrebschen. Ja.
Mit Hilfe einer Pipette gibt Achim Meyer einen einzelnen Wassertropfen unter das Mikroskop.
Ja, aber da sieht man ihn.
Ein unfassbar kleiner Krebs schwimmt in diesem Wassertropfen immerzu im Kreis. Die Oberflächenspannung macht den Tropfen für ihn zu einer Kuppel mit undurchdringlichen Wänden. Ich bin völlig fasziniert davon, was sich in einem einzigen Tropfen abspielen kann. Dort, wo unendlich viele Wassertropfen sind, im Meer, gibt es auch unendlich viele solcher Ruderfußkrebschen, erklärt mir Achim Meyer. Korallen und Fischlarven ernähren sich von ihnen. Sie selbst fressen vor allem Algen oder Tierchen, die noch kleiner sind als sie selbst. Sie sind extrem anpassungsfähig, auch weil sie Dauereier produzieren.
Wobei Eier falsch ist, das sind Embryos.
Stellt der Wissenschaftler richtig. Von Eiern könne man eigentlich nur in dem Moment sprechen, wo sie abgelegt werden. Ihr Inneres beginne dann aber gleich, sich zu entwickeln.
Die fangen erstmal an, eben ein Embryo auszubilden. Und der hat dann definiert an irgendeinem Punkt so einen Stopp und braucht dann ein äußeres Signal, auf das er dann schlüpft.
Das kann ein erhöhtes Nahrungsangebot sein, wenn dieser Embryo sich im Meer befindet. Liegt er dagegen gerade auf dem Trockenen, gibt Wasser das entscheidende Signal zum Schlüpfen. Besonders in Flüssen und Seen, die periodisch austrocknen, gibt es verschiedene Tiere, die auf diese Weise Engpässe überstehen. Sie warten im halbfertigen Zustand auf das, was sie brauchen. In der ostafrikanischen Savanne, in einigen Seen, die komplett trocken fallen, harren sogar Fische auf diese Weise aus, ebenfalls in einer Art von Dauereiern.
Die Hülle ist so ein bisschen durchsichtig. Wenn man mit dem Mikroskop da drauf schaut, sieht man am Ende der Entwicklungszeit tatsächlich richtig einen kleinen Fisch da drin mit großen Augen, der durch die Eihülle guckt und auf Regen wartet.
Ob auch die Urzeitkrebschen nach Wasser Ausschau halten, wenn sie im Dauereizustand verharren? Wir wissen es nicht. Für den Biologen ist aber zumindest eins klar. Ihr Weg, mit Engpässen umzugehen, ist einer der klügsten.
Einfach erstmal abwarten, bis es besser wird. Das ist die einfachste und beste Strategie, mit Mangel umzugehen.
Und das ist eine Lebensweisheit, die auch außerhalb des Wassers passt. Jetzt muss man sich aber mal warm anziehen. Jetzt begeben wir uns nämlich auf Arktis-Expedition. Auf den Spuren einer österreichisch-ungarischen, einer KUK-Expedition, die in Tromsø losfuhr und sich in den Jahren 1872 bis 1874 durchs Eis driften ließ. Der Schriftsteller Christoph Ranzmeier schickt in seinem Abenteuerroman Schrecken des Eises und der Finsternis einen jungen Italiener auf den Weg dieser Expedition 100 Jahre später, lässt ihn dann allerdings nicht zurückkehren.
Warten. Tage, Wochen, Warten, Monate, Jahre, bis in die Verzweiflung hinein, Warten. Die Eisfalle wird sich nicht mehr öffnen, nie mehr. Am 40. Tag nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Tromsø drängt das erstarrte Meer von allen Seiten an die Tegetthoff heran, nirgendwo offenes Wasser. Die Tegetthoff ist nun kein Schiff mehr, eine Hütte, eingekeilt zwischen Schollen, eine Zuflucht, ein Gefängnis, die Segel, sinnlose Fetzen, die Dampfmaschine, Ballast, das Steuerrad, eine Lächerlichkeit. Eine Logbucheintragung von Eismeister Carlsens Hand überliefert die Koordinaten der Einschließung. Es geschah auf 76 Grad 22 Minuten nördlicher Breite und 62 Grad 3 Minuten östlicher Länge. Der Schnee, der fiel, war feinkörnig und hart. So treiben sie von nun an dahin auf ihrer Scholle, einer Eisinsel, die kleiner wird und wieder wächst und deren hölzernes Herz ihr Schiff ist. Driften in eine blendende Leere, dann in die Dämmerung der polaren Nacht, in die Finsternis Nord, Nordost, Nordwest und wieder Nord, ausgeliefert gänzlich unbekannten Meeresströmungen und der Tortur des Eises. Sie fahren auf nichts mehr zu, alles drängt sich heran, kommt ihnen entgegen. Eine Kälte, in der wärmende Wolldecken an armdick vereisten Kajütenwänden festfrieren. Am entsetzlichsten aber wird ihnen das Wutgeheul der Eisschollen erscheinen, die sich im Verlauf der ersten Überwinterung immer wieder kreischend ineinander verkeilen, sich übereinander schiebend auftürmen werden und die Taggetow zu zermalmen drohen. Während dieser Eispressungen wird die Mannschaft zwischen Notsäcken unter Deck hocken und auf den Warnschrei der Wache oben warten. Macht fort, eures Lebens Ziel ist da. Und dann einmal mehr über Bord hinaus in die Dunkelheit, auf das Eis, aus dessen klaffenden Rissen das Wasser tosend und schwarz hervorkocht. Und dann wird es wieder ruhig sein und kein Wasser mehr, ein Spuk.
Ein Auszug aus den Schrecken des Eises und der Finsternis von Christoph Ransmeyer. Das Hörbuch ist bei Random House erschienen. Auch in Tromsø gestartet ist vergangene Woche der Forschungseisbrecher Polarstern aus Bremerhaven, der ebenfalls durch die Arktis treiben soll. Gerade hat die Expedition eine Eisscholle gefunden, die geeignet ist, um mit ihr am Nordpol vorbeizudriften. Es sieht also gut aus, deutlich besser als bei Christoph Ransmeyer. Die Nordwestpassage, der Seeweg vom Atlantik in den Pazifik nördlich um Amerika herum, war mehr als ein Engpass. Sie war in früheren Zeiten mit den damaligen Mitteln schlicht nicht passierbar, weil einfach zu viel Packeis unterwegs war. Seit Beginn des 16. Jahrhunderts haben Seefahrer danach gesucht. Manche haben es nicht überlebt, wie die Mitglieder der verschollenen Expedition von John Franklin 1845. Roald Amundsen war dann der Erste, der es geschafft hat. Inzwischen ist die Passage tatsächlich passierbar, und zwar wegen des Klimawandels. Ich habe mit Tina Übel gesprochen, Schriftstellerin, Weltreisende und Reisejournalistin, die überall war, wo es abenteuerlich ist, die vor einigen Jahren auch durch die Nordwestpassage gesegelt ist und davon in ihrem Buch mit dem bezaubernden Titel Nordwestpassage für 13 Arglose und einen Joghurt erzählt. Und ich habe sie als Erstes gefragt, was es denn mit den Arglosen und dem Joghurt auf sich hat.
Die Arglosen sind natürlich eine Verbeugung vor dem großen Mark Twain, der als Reiseschriftsteller ungeschlagen ist, wie ich finde, weil er kein Problem hat mit Selbstironie. Das sollte man haben als Reisender, finde ich. Und auch ein bisschen Demut. Also ich bin ein großer Fan der ganzen Polarhistorie. Und ja, das war nicht einfach mit dieser Durchsegelung. Aber wenn man bedenkt, wie das alles ausgesehen hat, die Expeditionen der Menschen, die das wieder versucht haben, zugrunde gegangen sind im Eis, dann kann ein bisschen Selbstironie auch nicht schaden.
Das heißt, wenn man auf diesem Weg ist, auf dem so viele gescheitert sind, wo man auch noch Gräber findet, also zum Beispiel von 3 Mitgliedern der Franklin-Expedition, dass man auch irgendwie innerlich bei diesen Menschen ist?
Also ich zumindest sehr, das ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Ich finde, das wird auch sehr lebendig vor Ort. Also manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass fast fühlbar mit einem ganz leichten Anstoßen der Imagination man die Gespenster von diesen bärtigen, verhungerten, halbtoten und trotzdem weiterkämpfenden Männern nicht sehen kann, aber sich problemlos imaginieren. Ich bin gewiss kein Esoteriker, aber ich finde das schon sehr intensiv.
Sie haben von Demut gesprochen, Demut vor den Gewalten der Natur, denke ich mal. Ist das auch wichtig fürs eigene Heil durchkommen, dass man ein gewisses Quantum an Demut mitbringt?
Ganz sicherlich. Also das ist etwas, wo immer man in wirklich wilde Natur geht, ich kenne es auch aus den Bergen, dieses gerüttelt Maß an Demut, dass man sich auch wirklich klar macht, Natur ist nicht das Strandbad und nicht der Stadtpark, sondern Natur ist gewaltig. Natur will einen umbringen, interessiert sich nicht so furchtbar dafür. Ist schön, überwältigend, aber man ist sehr klein und man kann auch heute noch allüberall problemlos sofort zerquetscht werden und die Natur merkt es gar nicht.
Nee, es ist ja auch ziemlich egal. Sie waren ja nicht nur in der Arktis, Berge haben Sie angesprochen, Sie waren auch in der Antarktis auf Shackletons Spuren unterwegs, auch quer durch Asien auf der Seidenstraße. Ein Engpass, also das Thema unserer Mare-Sendung heute, begegnet einem auf solchen Reisen vermutlich dann häufiger, also wo es auch knifflig wird, wo man nicht mehr richtig weiß, wie es nun weitergehen soll. Was war auf Ihren Reisen die knappste Situation?
Die knappste Situation. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so denke. Ja, ich bin auch, das wollen wir nicht beschönigen, ich bin sicherlich auch ein Adrenalin-Junkie. Ich glaube, ich denke aber weniger an knappe Situationen, als dass tatsächlich diese Schwierigkeiten, diese Engpässe immer auch etwas sind, was dazugehört, wo man denkt, es geht nicht weiter. Und es geht dann doch, wo man über sich selbst lernt, dass man so viel mehr kann und bewältigen kann und durchstehen kann. Also nicht umsonst, ne, gibt es solche Ausdrücke wie, da muss man durch, wo man durchaus an Engpässe dann denken könnte. Und dass das sehr oft dann wirklich dann auch die großartigen Momente sind, weil es hart wird und man den Widerstand überwindet, man kommt da durch und es eröffnen sich einem neue Welten. Also wirklich ganz, ganz konkret beim Segeln habe ich denke ich an mehrere solche Situationen, aber natürlich auch im übertragenen Sinne. Bei einer Segeltour hatten wir dann kein Essen mehr, kein Wasser. Auch das war in einem Engpass in der Windward Passage. Und die Erkenntnis, dass man so viel mehr aushalten kann, durchstehen kann, als man sich das vielleicht vorher zugetraut hat, gehört natürlich eher zu den tollen Momenten des Reisens als zu den bedrohlichen.
Ginge es zu weit zu sagen, Sie suchen solche Situationen? Es gibt ja auch schöne Urlaubsregionen, auch am Mittelmeer, und es gibt immer zu essen dort.
Nein, ich suche das schon. Also nicht umsonst habe ich, ich glaube, in einem Alter, wo andere Leute bereits die Enkelkinder auf den Knien schaukeln, dann noch das Bergsteigen und das Klettern und diese Dinge angefangen. Ganz klar, ich suche es. Und da spielt diese Form der Selbsterkenntnis eine Rolle. Da spielt sicherlich auch das Sich-Messen eine Rolle. Aber es ist auch dieses, das Naturerlebnis, diese gewaltige Erfahrung, für mich eigentlich das Wesentlichste. Also würde das alles in der Halle stattfinden, dann interessiert es mich nicht. Ne?
Und zu Hause in Hamburg ist Ihnen sowieso zu langweilig?
Nein, ich liebe Hamburg. Also Moment mal, schönste Stadt der Welt und Hafen gleich um die Ecke. Städte ohne Hafen leuchten mir eh nicht ein. Also das ist nicht so. Also ich muss jetzt nicht permanent meinen Kopf in der Schlinge haben und den Fuß am Stolperstein. Nein, nein, gewiss nicht.
Und was ist die nächste Expedition?
Ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher gerade entschlossen, ich fahre nochmal diesen Herbst nochmal kurz nach Afrika, aber das ist jetzt keine große Expedition. Nächste große Expedition weiß ich noch nicht richtig. Sicherlich fahre ich auch dann nächsten Frühling wieder zurück in die russische Arktis, wo ich inzwischen Freunde habe. Ja, es gibt so viel zu tun, man muss ja auch nicht überall mal nach dem Rechten sehen.
Wie ist denn das, wenn Sie jetzt in die russische Arktis fahren und da Freunde besuchen? Leben die da in Jurten oder welche Art von Freunden sind das?
Also sowohl als auch. Ich bin da jetzt die letzten 3 Jahre gewesen, habe mich angefreundet mit hauptsächlich 2 russischen Jungs, Typen, jungen Männern, mittelalten Männern, die in Salichrad leben. Und wir sind aber zusammen bei dem Volk der Nensen gewesen, Rentierzüchter, die tatsächlich sehr traditionell leben, in so einer Art Tipi-artigen Feldzelten, den Chums. Und da entwickelt sich auch, obwohl die sehr zurückhaltend sind, ich lerne jetzt gerade erst seit einem Jahr Russisch, aber auch da entwickelt sich eine Beziehung. Auch das gehört für mich zum Reisen, dass eben auch die dann sehr beglückenden menschlichen Kontakte werden einem auch nicht so geschenkt. Ne? Auch da muss man durch, muss man sich anstrengen. Und nicht jeder nimmt einen mit offenen Armen auf. Das ist eine kulturelle Sache. Manchmal geht es sehr gut, manchmal dauert es halt 3 Jahre. Und da mit dieser Familie bei den Nensen, mit ihrem Oberhaupt Wladimir, entwickelt sich inzwischen so eine Beziehung. Und das ist toll. Ich lerne so viel. Der Austausch wird immer interessanter und besser. Da lohnt es sich dann auch, Energie reinzustecken.
Und diese Liebe zur Arktis und zur Antarktis lässt darauf schließen, dass Ihnen nicht schnell zu kalt ist.
Ich bin ein totales Fröhli, wie der Schweizer sagt. Meine Wohnungen sind auf klimafeindliche 26 Grad geheizt, drunter erfriere ich. Nein, ich friere ganz furchtbar. Eigentlich bin ich eher der Tropentyp, aber was soll ich sagen? Die Polargebiete sind halt meine große Sehnsucht. Auf die Frage, wie regel ich das dann? Ich friere einfach.
Nordwestpassage für 13 Arglose und ein Joghurt heißt das Buch, über das wir gesprochen haben und bei dem Tina Übel auch gefroren hat, während sie auf der Nordwestpassage war. Erschienen bei CH Beck, Tina Übel. Ganz vielen Dank. Machen Sie es gut.
War mir eine Freude. Dankeschön.
Ein Engpass auf freier Fläche, ein Engpass im Wattenmeer, das scheint erstmal keinen Sinn zu ergeben. Aber auf dem Arbeitsweg des Wattenpostboten Michael Stobbe, da gibt es so etwas Ähnliches. Mehrmals pro Woche fährt er mit seinem Kutscher Henrik Bütt zur Insel Neuwerk und muss dabei immer einen ganz besonders tiefen Priel durchqueren, den er nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt durchfahren kann, wenn das Pferd nicht ertrinken soll. Nicolas Golsch ist im Frühjahr mitgefahren.
Also diese Stelle, die wir jetzt gleich vor uns sehen, da müssen wir jetzt durch im Hellen, weil das in der Dunkelheit zu risikoreich wird, weil Henrik genau die Spur fahren muss und einen halben Meter weiter, dann kann es schon sein, dass der Wattwang total versackt. Und darum fahren wir jetzt im Hellen da durch. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir durch. Wenn wir noch zu viel Wasser haben, müssen wir halt von den Privaten. Wir können bei 1,30 Meter erst durchfahren mit den Pferden. Und dann ist man eben gezwungen zu warten. Das ist halt so. Und deswegen gibt es Baumaßnahmen im Priel, weil man versucht, ihn wieder flacher zu machen. Weil wenn wir zum Beispiel plus 50 haben, das heißt 50 cm über Niedrigwasser, konnte man früher locker hin und her fahren und heute nicht mehr, weil man nicht mehr auf der Insel keinen Aufenthalt hat. Man kann ja nur noch eben Insel ticken machen und zurückfahren. Ist natürlich auch nicht gut für das Geschäft der Radwagenfirmen und auch nicht für uns, für Post überhaupt nicht, weil ich nur eben Tick mache und wieder zurückfahre. Das ist der tiefste Frieden, den wir jetzt durchquert haben.
Nicolas Golsch per Kutsche auf dem Weg nach Neuwerk und beim Überstehen von Abenteuern. Das war's für heute. Mare Radio kommt wieder am 3. November. Um den Mond, den hellen Schein und die dunklen Seiten wird es da gehen. Und ich verabschiede mich fürs ganze Mare-Team und zwar wie immer mit La Paloma. Heute von Louis and the Lovers, einer kalifornischen Latino-Rock-Band aus den frühen 70ern.